NDR Info. Themen des Tages.
Was für eine Eskalation und das in nur wenigen Tagen. Die gegenseitigen Raketenangriffe zwischen Israel und dem Iran gehen unvermindert weiter. Vor allem nachts heulen die Sirenen in Teheran, Bushehr und Isfahan genauso wie in Tel Aviv oder Jerusalem. Wir berichten gleich über die aktuelle Lage auf beiden Seiten und wir erklären, warum es aus der Sicht vieler Nahostexperten kaum möglich sein wird, das iranische Atomprogramm mit Bomben und Gewalt zu verhindern. Viel zu besprechen. Natürlich auch für die Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel in Kanada, der morgen beginnt. Auch darüber wollen wir sprechen in dieser knappen halben Stunde. Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche trotz allem einen schönen guten Abend. In Tel Aviv ist im Moment wohl das Handy das Allerwichtigste für die Menschen. Wenn die Raketen kommen, dann bimmelt sofort eine Warn-App auf dem Telefon. Das ist die Vorstufe. Und wenn es dann noch einmal klingelt, dann muss man innerhalb von 90 Sekunden in irgendeinen Schutzraum laufen.
Am Nachmittag heulten wieder die Sirenen im Großraum Tel Aviv. Wieder flogen Raketen aus dem Iran auf Israel, während die israelische Luftwaffe Angriffe auf Teheran flog. Rettungskräfte, die im Tel Aviver Vorort Bat Yam in Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses nach Vermissten suchten, mussten sich in Sicherheit bringen. In Israel herrscht weiter Ausnahmezustand. Seit dem Morgen werden erneut wieder im Großraum Tel Aviv die Schäden sichtbar, die eine Rakete mit mehreren hundert Kilo Sprengstoff anrichten kann. Vom völlig zerstörten Wohnhaus in Bat Yam ist nur ein Gerippe übrig. Wände fehlen, überall Trümmer und Chaos. In der Nacht starben hier 7 Menschen, darunter ein 8-jähriges Mädchen, ein 10 Jahre alter Junge und ein 18-jähriger. Israels Premier Netanyahu besichtigte den Einschlagsort. Der Iran wird einen hohen Preis dafür zahlen, für diesen geplanten Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern, drohte der Premier, der aber hier kein gern gesehener Gast ist. Er selbst verbringt die Nächte in einem Hochsicherheitsbunker. Als er mit Helfern durch die Trümmer geht, entdeckt er einen Schutzraum, dessen Wände noch stehen. Ich stehe jetzt in einem Schutzraum. Die ganze Wohnung ist zerstört. Aber hier, im Schutzraum, in diesem Raum, ist nichts geschehen. Schaut, sogar das Bild hängt noch an der Wand. Alle, die in einem Schutzraum waren, sind sicher. 11 Tote und 200 Verletzte hatte es in der vergangenen Nacht gegeben. Auch eine vierköpfige Familie in einem arabischen Dorf im Norden Israels starb. Etwa 750 Menschen sind jetzt obdachlos, teilte das Wohlfahrtsministerium mit. Zu ihnen gehört auch Ilanit aus Bat Yam, die bei einer Notaufnahmestelle versucht, Hilfe zu bekommen. Sie sagt, die sei aber nur mit einer Person besetzt. Die Wartenummern sind bereits auf 402 hochgeklettert. Ich habe die Nummer 18 und warte jetzt seit 2,5 Stunden. Gerade ist die Nummer 9 reingegangen, erzählt die Frau, die sich von der Politik alleingelassen fühlt. Wir haben uns beschwert und die sagten, der Andrang sei zu hoch. Wir sollen nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Wie sollen wir nach Hause, wenn unsere Wohnungen kaputt sind? Ich habe doch nicht mal mehr Fensterscheiben. Wenn Netanyahu so eine Offensive startet, dann hätte er sich auch auf so etwas vorbereiten müssen. Unterdessen greift die israelische Luftwaffe weiter Ziele im Iran an, darunter in Teheran, betonte Israels Verteidigungsminister Katz. Er besuchte Bat Yam ebenfalls. Niemand wird uns in die Knie zwingen. Wir werden der Schlange den Kopf abschlagen und ihr die Haut abziehen. Wir werden die Atomlager, die Luftabwehrraketensysteme, die ballistischen Raketen und das Regime angreifen. Wir haben jetzt begonnen, Bewohner Teherans zu warnen, damit sie flüchten können, damit wir militärische Ziele in Teheran angreifen können. Weitere Drohungen vor einer Kulisse der Zerstörung in Israel. Die Trümmer in Bat Yam wurden zu einem Ort des Schaulaufens israelischer Regierungsmitglieder. Auch Präsident Herzog und Israels rechter Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir kamen. Er sei mit den Angriffen im Reinen, sagte Ben-Gvir. Und ist sich sicher, Israel wird gewinnen. Begleitet wurden die Politiker-Statements von Buhrufen aus der Menge.
Bettina Meyer war das in Tel Aviv. Teheran werde brennen, droht Israels Verteidigungsminister Katz und sein Chef Benjamin Netanyahu. Der ergänzt dann noch, dass die bisherigen Angriffe auf den Iran nicht seien im Vergleich zu denen der kommenden Tage. Also wirklich keine guten Aussichten. Über die Kriegsschäden und das Leiden der Zivilbevölkerung im Iran habe ich kurz vor dieser Sendung mit unserer Iran-Korrespondentin Isabel Gutowatz in Istanbul gesprochen. Frau Gutowatz, Israel prahlt ja ziemlich laut damit, dass man die Luftabwehr des Iran habe brechen können. Heißt, die Streitkräfte könnten weitgehend ungehindert bis in die Hauptstadt Teheran fliegen. Mit welchen Folgen in der Stadt?
Ja, das führt natürlich auf Seiten der Bevölkerung vor allem zu Angst und Sorge. Und Israels Armee hat ja angegeben, in der Nacht insgesamt mehr als 80 Ziele in Teheran angegriffen zu haben. Auf Videos von Augenzeugen, da haben wir gesehen, dass es in der Millionenmetropole immer wieder zu lauten Detonationen kam, wummerndes Grollen war zu hören und meterhohe Rauchsäulen waren da zu sehen. Und es geht ja auch so weiter. Israel schont den Iran nicht. Jetzt gerade in der Minute bekommen wir Berichte rein, dass es Angriffe gegeben haben soll im Osten des Landes, bei Maschad. Da sollen auch Teile des Flughafens angegriffen worden sein. Und dieses Mal erleben wir diese Angriffe Israels auch mitten am Tag. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass Israel quasi in immer kürzeren Abständen angreifen wird, um dafür eine gewisse Konfusion zu sorgen und den Iran weiter militärisch zu schwächen.
Was hören Sie da im Moment von Freunden oder Mitarbeitern in Teheran zum Beispiel? Also packen die jetzt ihre 7 Sachen und fliehen soweit möglich aufs Land? Wie groß ist da die Angst?
Ja, also was wir hören, ist vor allem wirklich große, große Angst. Tatsächlich einer unserer Mitarbeiter, bei dem sind heute wirklich nur wenige Meter neben seinem eigenen Wohnhaus, ist eine Rakete eingeschlagen. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich entschieden haben, was kann man tun, um dafür eine gewisse Sicherheit, soweit es eben möglich ist, in so einer Situation zu sorgen. Unsere Mitarbeiter in Teheran, die hatten wir dazu aufgerufen, am besten die Stadt zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und das sehen wir natürlich auch bei ganz vielen anderen Menschen in Teheran. Also wer die entsprechenden finanziellen Mittel hat, der verlässt die Hauptstadt und versucht, sich in anderen Teilen des Landes in Sicherheit zu bringen. Wir sehen auch Schlangen an Tankstellen vor Bäckereien. Also die Menschen stellen sich schon auch auf einen längeren Konflikt ein. Und zuvor, jetzt gerade heute, hatte Israel ja auch zu Evakuierung im Iran aufgerufen. Sie haben sich vor allem an die Menschen gerichtet, die da in der Nähe von Rüstungsfabriken wohnen. Und man muss sagen, diese Rüstungsfabriken oder auch Anlagen der Forschungsatomindustrie, die befinden sich auch oft mitten in Wohngebieten. Und das ist das, was es so gefährlich macht.
Ja, das hatte Israels Verteidigungsminister Katz ja auch eben gesagt, schon im O-Ton. Die Armee wolle den Menschen warnen, damit sie noch rechtzeitig flüchten können. Das funktioniert also, das können Sie bestätigen.
Wir haben von diesem Aufruf gehört. Wir können aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, wie viele Menschen diesem Aufruf tatsächlich folgen und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Aber Fakt ist, dieser Aufruf Israels zeigt also auch hier keine Entwarnung weiter für die Menschen im Iran.
Es geht ja eigentlich bei all diesen Bombardierungen um das Atomprogramm des Iran. Die Anlagen, die liegen ja zum Teil unterirdisch, sind also nur sehr schwer und nur mit bunkerbrechenden Bomben zu erreichen. Was wissen Sie da über die Schäden? Und was lässt das erwarten für die kommenden Tage? Denn da gibt es ja noch viel, viel mehr solcher Bunker.
Ja, genau. Also wir sehen diese Zerstörung vor allem ja auch bei einem der bekanntesten Atomanlagen, Natanz. Sie haben das gerade gesagt, es braucht entsprechendes Waffenmaterial, um diese Anlagen zu brechen. Die wurden bislang von Israel nur oberflächlich beschädigt. Die eigentlichen Anlagen, die liegen wirklich mehrere hundert Meter tief unter der Erde. Und um da ranzukommen, da braucht es nochmal ordentlich Material, über das wir nicht wissen, ob Israel darüber verfügt. Fakt ist aber, die Angriffe Israels, die haben diese Anlagen schon in weiten Teilen zerstört und macht es natürlich auch für den Iran zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, weiter ungehindert Uran anzureichern, wie wir das bis Freitag, bis zum Beginn dieser Angriffe erlebt haben.
Wenn man da so einen Strich drunter zieht nach dem Tag heute, da muss man eigentlich davon ausgehen, das wird noch wochenlang so weitergehen, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Wir sehen momentan eigentlich keine Zeichen für Deeskalation. Heute sollten ja eigentlich auch die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA stattfinden. Iran hat diese Gespräche unter den aktuellen Umständen ja als bedeutungslos bezeichnet. Dass sie doch noch stattfinden könnten, das war so der kleine Funke Hoffnung in der aktuellen Situation. Aber gerade sieht es eben nicht nach einer Deeskalation aus.
Und Israel will seine Angriffe auf Ziele im Iran fortsetzen. Über die Lage in Teheran und im iranischen Hinterland berichtete Isabel Gotovac. Von einer Eskalation, in der auch die letzten Hemmschwellen fallen, sprechen heute viele Nahostexperten. Und von ihnen hört man auch immer wieder den Vorwurf, Israel habe kein klares Ziel, keine Exit-Strategie. Es sei jedenfalls nur schwer erkennbar, wie weit man im Iran denn nun gehen wolle. Hier auf NDR Info haben wir uns heute mit der Iran-Kennerin Hannah Voss von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut unterhalten. Und sie meint, dass Bomben alleine das iranische Atomprogramm nicht aufhalten werden.
Natürlich verfügt Israel über die technischen Mittel, diese Anlagen ganz gravierend zu schädigen. Langfristig halte ich das aber für eigentlich nicht machbar, weil es ist ein dermaßen ausgefeiltes System, das ganze Nuklearprogramm des Iran, das wirklich entschieden so zu schwächen, dass über Jahre davon keinerlei Gefahr mehr ausgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist möglich, es um Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre zurückzuwerfen. Ich glaube, es kann militärisch nicht komplett zerstört werden. Also man kann natürlich auch zahlreiche Atomwissenschaftler töten. Das Wissen ist trotzdem da. Das ist nicht in diesen Menschen versiegelt. Es gibt dieses Wissen in Iran. Es gibt das notwendige Wissen zur Urananreicherung, um waffenfähiges Uran herzustellen und es letztendlich auch in Richtung Waffenfähigkeit voranzutreiben. Es zeigt nur einmal mehr, um zu einer Lösung im Atomstreit zu kommen, braucht es Verhandlungen, braucht es Abkommen. Dieser Konflikt ist anders nicht zu lösen.
Soweit die Einschätzung der Iran-Expertin Hannah Voss hier auf NDR Info. Ja, die Diplomatie im Nahen Osten, die scheint erstmal gescheitert. Die USA und ihre Partner, die einzigen, die ja in dieser Region vielleicht ja noch einen gewissen Einfluss hätten, stehen im Moment ziemlich blank da. Auch US-Präsident Trump. Die ursprünglich ja mal für heute angesetzten Verhandlungen der USA über das iranische Atomprogramm sind, wir haben es ja gerade eben gehört, abgesagt. Es gibt also viel zu besprechen für die G7, die Runde der mächtigsten Industrienationen des Westens. Die tagt ab dieser Nacht in Kanada mit Friedrich Merz, mit Donald Trump, mit Macron und all den anderen. Und klar, der Nahe Osten wird da wohl ganz oben stehen auf der Agenda.
Hinter ihm wartete schon die Regierungsmaschine. Direkt vor seinem Abflug erklärte Bundeskanzler Merz noch einmal, was für ihn die wichtigsten Punkte bei diesem Treffen in Kanada sind.
Ich sehe diesen Gipfel als eine Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen in einer Zeit großer Herausforderungen. Das wichtigste Ziel wird sein, die 7 größten Industrienationen der Welt sind sich einig und sie sind handlungsfähig.
Merz nannte mehrere Themen, die in Kanada besprochen werden. Zum einen natürlich die Raketenangriffe zwischen Iran und Israel. Merz will darauf dringen, dass sich der Konflikt im Mittleren Osten nicht ausweitet. Gleichzeitig sagte er, dass auch Deutschland sich wappne gegen mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen im Land. Das zweite große Thema bei den G7 wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Hier möchte Merz auch die Nicht-Europäer auf dem Gipfel dafür gewinnen, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Auch die Wirtschaft spielt bei dem Gipfel eine große Rolle.
Dieses Mal wird es um eine klare Perspektive für eine Einigung im Zollstreit gehen, auch über Fragen der Wirtschaftssicherheit, der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und der Zusammenarbeit bei neuen Technologien wollen wir sprechen.
Außerdem will der deutsche Kanzler das Treffen nutzen, um auch Gäste des Gipfels zu treffen und kennenzulernen. Eingeladen sind Politikerinnen und Politiker aus Afrika und Asien. Mit ihnen will Merz die Kontakte intensivieren.
Soweit also Bundeskanzler Friedrich Merz an diesem Nachmittag vor seinem Abflug nach Kanada. Efi Seibert berichtete aus Berlin. Ja, was kann dieser G7-Gipfel nun Handfestes bringen? Julia Kastein beobachtet für uns das Treffen in den kanadischen Bergen. Frau Kastein, um thematisch doch nochmal im Nahen Osten zu bleiben. Allzu viel bewegen können Trump und die anderen da ja aber nicht, oder?
Nein, ja, schon allein deshalb, weil die Konfliktparteien, also Israel und Iran, jetzt ganz aktuell in der jüngsten Eskalation ja gar nicht dabei sind. Und auch wenn die G7 sich ja auf der Seite Israels sehen, grundsätzlich sind ihre Methoden im Umgang damit doch eher unterschiedlich. Ich mach's mal konkret, Friedrich Merz, der neue Bundeskanzler, setzt ja eher auf Deeskalation und Donald Trump, der US-Präsident, droht vor allen Dingen. Also nein, viel Konkretes zu erwarten ist da sicher nicht.
Und man weiß ja ohnehin kaum, wo man denn anfangen soll bei all diesen Krisenthemen, die da auf dem Tisch liegen. Also die Ukraine, der weitere Umgang mit Russland. Und dann sind da ja auch noch die ganzen Zölle und Auseinandersetzungen im Welthandel. Friedrich Merz hat das ja eben schon angedeutet. Was wird denn da in Kanada dominieren in diesen zwei Tagen?
Ja, also bei den Themen für die Arbeitstreffen für den ersten richtigen Gipfeltag morgen, heute ist ja nur Anreise, da steht offiziell tatsächlich nur die Wirtschaft, Economic Outlook ganz oben. Die Worte Handel oder Zoll finden sich da gar nicht. Ich will sagen, über was dann wirklich genau bei welcher Session gesprochen wird, das erfahren wir, wenn überhaupt, vermutlich erst hinterher. Aber es werden sicher alle drei Konfliktfelder thematisiert. Der Bundeskanzler hat es ja vor seinem Abflug in Berlin gesagt, dass er glaubt, dass nach dieser jüngsten Eskalation zwischen Israel und Iran dieses Thema sehr weit oben auf der Agenda steht. Vorher haben wir vor allen Dingen die Ukraine und den Handel primär gesehen und Gaza nur sekundär, weil eben schon klar war, dass auch dort G7 nicht viel reißen kann. Aber es wird sicher auch aufkommen auf die vielen bilateralen Einzelgespräche, die da stattfinden. Aber ja, also dass die da groß was reißen können in diesem Konflikt, das wird wohl leider nicht so sein.
Das alles ist ja schon ernst genug, aber obendrein geht es bei all dem ja auch immer wieder um Befindlichkeiten. Also wenn ein Politiker vom Schlage Donald Trump mit am Tisch ist, weiß man ja nie, wie es ausgeht. Wird da ein gereizter US-Präsident nach Kanada reisen?
Na, ich würde sagen, eigentlich müsste Donald Trump in ziemlich guter Stimmung sein. Er hat sich ja zu Hause in Washington gestern erst groß feiern lassen mit einer Militärparade in Washington, wo ihm Tausende zugejubelt haben. Die Demonstrationen im ganzen Land, ich glaube, die ignoriert er eher, weil er sie sowieso nicht ernst nimmt und diejenigen, die sich daran beteiligen, als Nicht-Amerikaner oder unamerikanisch bezeichnet. Heute Morgen auf seiner Plattform Truth Social, da klang er aber dann doch schon, muss ich sagen, ein bisschen gekränkt. Da hat er sich nämlich darüber beschwert in einem längeren Text zu Iran und Israel, dass er für seine Friedensbemühungen ja nie genügend gewürdigt würde. Also wir müssen es abwarten. Viele Experten glauben, dass grundsätzlich die Chancen gut sind für ein Arbeitsklima, das auf jeden Fall besser sein dürfte als 2018 bei diesem letzten Gipfel in Kanada, der ja im Eklat endete. Und das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass Trump sich mit den jetzigen Teilnehmern wesentlich besser versteht und auch daran, dass auch er Erfolge braucht. Und wenn es nur schöne Bilder aus den kanadischen Rockies sind, wo er sich wieder als der große Weltenlenker inszenieren kann.
Starren da nun alle auf den Mann aus Washington und am Ende wird alles nur daran gemessen, ob die G7 nun mit oder ohne Eklat über die Bühne geht?
Ja, das ist gut möglich. Mark Carney, der Gastgeber, der neue kanadische Premier, hat ja vorgebaut. Er verzichtet beispielsweise auf eine gemeinsame Abschlusserklärung aller Gipfelteilnehmer, die sonst ja üblich ist. Stattdessen soll es Erklärungen zu Einzelthemen geben. Da kann dann unterschreiben, wer will. Und er hat in öffentlichen Verlautbarungen in der Agenda für den Gipfel auch potenzielle Reizworte vermieden. Klimawandel beispielsweise taucht nicht auf, obwohl das ja immer auf den letzten Gipfeln ein großes Thema war, um Trump nicht zu reizen. Also tatsächlich ist wohl eins der Ziele, wirklich einfach nur miteinander zu sprechen, ohne dass das Ganze im Eklat, im Streit endet.
Der G7-Gipfel im kanadischen Urlaubsort Kananaskis. Bundeskanzler Friedrich Merz, wir haben es gehört, ist inzwischen auf dem Weg dorthin. Und für uns berichtet von dort Julia Kastein. Ein Veteran. Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen. Vetus heißt alt oder auch erfahren. Und Veteranus, so nannten schon die Römer, ihre altgedienten Soldaten. Die Bundesrepublik Deutschland, die hat heute zum allerersten Mal einen ganzen Veteranentag begangen. Mit über 100 Veranstaltungen kreuz und quer im Land und mit einem zentralen Fest direkt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Diejenigen, die da im Mittelpunkt stehen sollten, das sind die rund 10 Millionen früherer oder auch jetzt noch aktiver Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Christoph Heinzel ist für uns bei den Diskussionsforen und all den Feierlichkeiten in Berlin dabei. Und ich habe ihn vorhin fragen können, ob denn das alles auch gut ankommt bei denen, um die es hier ja eigentlich gehen soll.
Bei denen kommt das gut an. Die sind ziemlich zufrieden, weil sie, wie sie mir sagen, ziemlich gute Gespräche hier führen. Tatsächlich auch tiefe Gespräche. Hier sind ja Leute mit Ständen, die sich sonst um zum Beispiel die Gesundheit von Verwundeten, von Versehrten, von Traumatisierten kümmern. Die Anlaufstelle sind für Veteranen, die Probleme haben, die aber auch Anlaufstelle sein wollen an einem Tag wie diesen für eine Zivilbevölkerung, die offener ist gegenüber der Bundeswehr. Das ist hier so der Tenor, die viele Fragen hat, aber hier auch Antworten bekommt. Also die Stimmung insgesamt, das liegt natürlich auch am Wetter, ganz gut und recht zufrieden.
So ein Tag wie dieser, Christoph Heinzle, der ist ja auch, denke ich, eine gute Gelegenheit, mal ausführlicher und grundsätzlicher, als das sonst vielleicht der Fall ist, über die Bundeswehr zu sprechen. Also was für eine Bedeutung hat das Militär eigentlich in der Gesellschaft? Dann brauchen wir vielleicht doch wieder eine Wehrpflicht und so weiter. Da gibt's ja einige doch sehr brennende Fragen im Moment. Wie ernst und wie angemessen wurde das denn heute debattiert?
Naja, das geht ein bisschen von bis. Also man kann hier, wenn man an den Ständen vorbeigeht, natürlich ein paar freundliche, kurze, oberflächliche Gespräche führen. Ich habe aber auch beobachtet und berichtet bekommen von langen, von sehr interessierten, von intensiven Gesprächen, auch von Menschen, auch die habe ich getroffen, die gerade vor der Entscheidung stehen. Ich bin jung, ich habe einen Brief von der Bundeswehr bekommen. Ich überlege mir, ob ich zur Truppe gehe und kann hier in Augenhöhe, wie das eine junge Frau berichtete, mit denen sprechen, die bei der Bundeswehr sind, waren und auch Schaden davon getragen haben. Also diese Frage wird hier debattiert vor einem aber grundsätzlich positiven Hintergrund, weil die Sicherheitslage allgemein schon allen, die hier zumindest versammelt sind, klar gemacht hat, wir brauchen eine Armee.
Nun gibt es ja aber auch einige, die sagen, so ein Veteranentag, das sei unterm Strich, selbst wenn es gut gemeint ist, doch Militarismus pur. Bekommt man da vor dem Reichstagsgebäude eigentlich irgendwas mit von solchen Mahnungen, solchen kritischen Stimmen?
Also ich sehe die Mahnungen hier 150 Meter entfernt. Da ist ein kleines Häuflein Menschen, nicht mehr als 2 Dutzend versammelt, die gegen diese Veranstaltung protestieren. Nicht sehr sichtbar, nicht sehr laut. Am anderen Ende ebenfalls noch mal ein paar Dutzend. Sehr sichtbar ist das nicht. Die, die reinkommen, sind natürlich eher die, die grundsätzlich aufgeschlossen sind. Und deshalb ist auch diese Stimmung grundsätzlich positiv. Militarismus kann man so sehen. Natürlich wirbt das für Armee, in allererster Linie aber für die Menschen in der Armee und für das, was sie mitgemacht haben, unabhängig davon, ob man gut findet, was sie tun.
Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat heute in Hamburg gesagt, die Soldatinnen und Soldaten, die müssten sichtbar sein, präsent sein und vor allem getragen von der Gesellschaft. Also wenn man nun eine erste Bilanz zieht nach diesem Tag, Christoph, hast du den Eindruck, dass das Tragen denn mittlerweile halbwegs funktioniert in Deutschland? Ich meine, das lässt sich ja schlecht erzwingen.
Ja, also die Meinungsumfragen geben das schon her. Die Veranstaltung heute und die in ganz Deutschland geben es noch nicht ganz her. Hier waren es ein paar tausend Menschen, anderswo vielleicht teilweise nur hunderte. Also das ist schon eine Bewegung, die, wenn sie denn wachsen sollte, noch wachsen muss in den nächsten Jahren. Es ist ja nun die erste Ausgabe dieses Veteranentags. Aber die Umstände sind ganz günstig. Wie viele dieser Menschen tatsächlich dann hingehen, ihrem Abgeordneten sagen, du sollst was für die Bundeswehr tun oder selbst in die Bundeswehr gehen, das ist dann nochmal eine andere Frage.
Eindrücke von der zentralen Feier direkt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Christoph Heinzle war das über den ersten Veteranentag in Deutschland. So, und jetzt haben wir doch noch was richtig Schönes hier in den Themen des Tages auf NDR Info, denn der Sieger in der Handball-Champions League, der kommt aus Deutschland, auf jeden Fall. Die Frage ist nur noch, ob nun Magdeburg oder Berlin den Pokal holt. Ina Kast.
Ja, gerade läuft das Finale in Köln zwischen dem Vizemeister Magdeburg und dem Meister, den Füchsen Berlin. Tabea Kunze ist für uns in der Halle in Köln dabei. Tabea, verrate uns doch mal, wer ist dem Titel näher?
Das ist ganz klar der deutsche Vizemeister, der SC Magdeburg. Die zweite Halbzeit ist 40 Sekunden alt. Die Füchse sind mit einem Fehlwurf gestartet. Und deswegen heißt es weiterhin 16:12 für den SCM, der jetzt auf 5 Tore wegziehen kann. Christiansson bleibt aber erstmal in der Abwehr der Berliner hängen. In der ersten Halbzeit war das hier eine unglaublich starke Leistung der Magdeburger in der Abwehr. Konsequent, effizient vor dem Tor mit einem starken Sergei Hernandez im Tor. Da waren sie deutlich besser als die Füchse, die überhaupt noch nicht ihre Stärken ausspielen konnten. Auch Matthias Gitzel, der Welthandballer, bisher noch kein großer Faktor in diesem Spiel.
Live aus Köln war das vom Champions League Finale im Handball Tabea Kunze. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat das Finale von Stuttgart heute verloren, und zwar gegen Taylor Fritz aus den USA. Gegen ihn hat Zverev in der Vergangenheit schon einige bittere Niederlagen kassiert. Auch heute hat es für den Deutschen nicht zum Titel gereicht.
Klar, den Titel will man immer gewinnen, aber manchmal ist es so halt im Sport. Taylor hat heute besser gespielt, hat besser aufgeschlagen als ich, und das ist auch in Ordnung so.
Zverev muss also weiter auf seinen ersten Turniersieg auf Rasen warten. Dafür hat aber die deutsche Tatjana Maria heute Tennisgeschichte geschrieben. Sie ist mit ihren 37 Jahren die älteste Spielerin, die je ein WTA-Turnier der 500er-Kategorie gewinnen konnte. Beim Rasenturnier im Londoner Stadtteil Queens setzte sie sich im Finale gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova durch. Marcel Stober berichtet.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Besonders war auch ihr Weg in das Finale. Vor London verlor Maria 9 Einzelmatches in Serie. In London musste sie erst in der Qualifikation antreten und setzte sich dann im Hauptfeld gegen 5 Spielerinnen aus den Top 30 der Welt durch. Darunter auch gegen die aktuelle Australian Open-Gewinnerin Madison Keys und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina.
Tatjana Maria also in Topform, 2 Wochen vor Beginn des wichtigsten Tennisturniers der Welt in Wimbledon. Seit heute Mittag ist es offiziell. Christian Titz ist der neue Trainer von Fußball-Zweitligist Hannover 96. Einzelheiten dazu von Tide Tedinger.
Der wochenlange Poker hat sich ausgezahlt. Der Wunschkandidat kommt. Titz steht für ein attraktives, offensives Spiel. 2022 führte er den 1. FC Magdeburg mit traumhaft schönem Fußball und riesigem Vorsprung zur Drittligameisterschaft. Seinen Ansatz behielt er bei und spielte in der abgelaufenen Saison in der 2. Liga um den Aufstieg mit. Zuvor stand Titz unter anderem mehrere Jahre beim Hamburger SV an der Seitenlinie. Vom Nachwuchstrainer stieg er im März 2018 zum Chef der Profis auf, konnte den erstmaligen Sturz in die 2. Liga aber nicht mehr verhindern. Weil Christian Titz noch Vertrag in Magdeburg hatte, wird eine Ablöse fällig. Die Rede ist von einer mittleren 6-stelligen Summe.
Um viel Geld geht es auch bei der FIFA-Club-WM. Der FC Bayern bestreitet dort gerade sein Auftaktmatch gegen Auckland City aus Neuseeland. Der Stand zur Halbzeitpause 6:0. Später um 21 Uhr wird es dann für Deutschlands Nachwuchsfußballer ernst. Bei der U21-EM in der Slowakei bekommt es das DFB-Team im 2. Gruppenspiel mit Tschechien zu tun und will den nächsten Sieg einfahren. Und vorhin wurde die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Alle Einzelheiten dazu gibt es auf sportschau.de und auch gleich hier in den Nachrichten. Und zum Schluss noch ein Blick zum Reitturnier ins niedersächsische Lumühlen in der Lüneburger Heide. Der Tod eines Pferdes hat gestern ja für Bestürzung gesorgt. Heute dann hat die Olympiasiegerin von Tokio, Julia Krajewski, für sportliche Schlagzeilen gesorgt. Sie hat sich bei den deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit zur neuen Titelträgerin gekürt.
Vielen Dank, Ina Kast mit dem Sport hier auf NDR Info. Das waren die Themen des Tages. Sie finden die Sendung auch bei uns im Netz, wenn Sie mögen, unter ndr.de und in unserer NDR Info App.